Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Ich bin Anne Mende und bringe seit über 10 Jahren Menschen auf pumora.de das Sticken bei.
Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mal mit euch über das Thema Trends in der Handarbeits- und DIY-Sphäre sprechen. Mir liegt da eine ganze Menge auf dem Herzen, worüber ich mit euch reden möchte, und ich habe auch noch ein paar tolle historische Anekdoten, die ich euch auch schon sehr lange erzählen möchte und jetzt endlich den perfekten Kontext gefunden habe. Also ich würde mal sagen, fangen wir an mit dem Podcast, schnappt euch eine Tasse Tee oder Kaffee, eure Handarbeiten, und dann geht's los. Beim Thema Trends spalten sich ja eigentlich so ein bisschen die Gemüter. Manche Leute finden es total toll, auf Trends aufzuspringen und das mitzumachen. Und andere wiederum finden es halt nicht so toll, weil man ja dann am Ende alles gleich aussieht und so weiter. Und da habe ich eine ganz tolle Anekdote, eine historische, wo auch ein Trend stattgefunden hat. Und zwar im 17. bis 18. Jahrhundert. In diesem Zeitraum, also es ging schon über ein paar Jahrzehnte scheinbar. Mir geht es zumindest so, dass wenn ich so an so verschiedene frühere Epochen denke, es mir gar nicht so vorkommt, mir kommt es immer so vor, als ob die Menschen ja damals irgendwie ein bisschen anders waren und so weiter. Klar, in bestimmten Hinsichten schon, aber so die Grundzüge des Menschen sind eigentlich durch die Jahrhunderte und wahrscheinlich auch Jahrtausende sehr, sehr gleich. Und da habe ich in einem Buch, also ich kann das im Video ja mal kurz hochhalten, das empfehle ich auch sehr, wer sich für historische Stickereien interessiert, ist leider auf Englisch. Gibt es auch nicht auf Deutsch, soweit ich weiß, aber es ist ganz toll. Und da sind immer so ein paar Anekdoten drin, was früher so passiert ist. Ja, und in dieser Zeit, Ende 17. Jahrhunderts, Anfang 18. Jahrhunderts, gab es den Trend, dass man Goldfäden von alten Kleidungen und so weiter, dass man die wieder abgetrennt hat. Denn früher war es so, dass man sehr viel mit Metall gestickt hat, also nicht in allen Jahrhunderten natürlich, aber eben in diesem Zeitraum oder davor, besser gesagt, wurde wirklich alles mit Goldfäden bestickt, oder auch teilweise waren die Stoffe durchwebt oder durchsetzt mit Goldfäden. Ja, jedenfalls war es eben damals so, dass man eben auf den Stoff sozusagen mit so Seidenfäden oder so ganz dünnen Fäden so Golddraht und Goldfäden eben aufgebracht hat. Und wenn dann eben ein Kleidungsstück nicht mehr gebraucht wurde oder das halt verschlissen war oder sowas, ich meine, damals hatte man ja auch Vorstellungen in der Mode, wie was aussehen sollte. Und wenn es dann halt veraltet war, dann hat man das eben auch aufgetrennt oder umgenäht und so eine Sache. Und wenn es dann aber halt schon so weit war, dass man das eben wieder auftrennen konnte, haben die Leute sich natürlich verständlicherweise irgendwann so gedacht, so hey, das ganze Gold jetzt wegzuschmeißen wäre ja bescheuert. Also da gibt es ja keine Altkleidersammlung, wo man das alles hingeben kann, denke ich mir mal. Vielleicht schon, dass man es irgendwie an die Bediensteten gegeben hat oder weiß der Geier was. Jedenfalls hat man dann halt angefangen, diese Goldfäden wieder abzutrennen. Das geht auch, denke ich, relativ einfach. Und das hat sich dann irgendwann dazu entwickelt, dass es wie so ein Trend war. Also es war plötzlich ein Zeitvertreib, dass man diese Fäden abgepult hat. Dafür gab es sogar ein richtiges Werkzeug, was eine bestimmte Form hatte, damit man das eben schneller abkriegt. Und jetzt sollte man meinen, ja, das haben jetzt vielleicht die armen Leute sozusagen gemacht, um halt sich noch was dazu zu verdienen oder sowas. Aber nein, das war tatsächlich ein Hobby von den adligen und den wohlhabenden Leuten der Gesellschaft, dass sie eben diese alten Sachen wieder aufgetrennt haben. Und das ging dann im Laufe der Jahrzehnte dann so weit, dass es wohl passiert ist, dass wenn du mit deiner Uniform oder mit deiner Jacke, die halt reich bestickt ist, ins Theater gegangen bist, die Jacke dann irgendwie ein bisschen leichter war, als du wieder rausgegangen bist. Und wenn du das abgegeben hast in der Garderobe. Und das fand ich so herrlich. Also ich wollte euch diese Anekdote schon so oft erzählen, aber es passte immer nicht so richtig rein, weil ich das so absurd finde, dass das halt wirklich, man kann sich so richtig vorstellen, wie die sich diese Damen der Gesellschaft dann so da sitzen mit ihrem kleinen Beutelchen, wo die Werkzeuge drin sind, und dann einfach aus Langeweile im Theater oder weiß ja gar nicht was, dass die dann anfangen, da die Fäden rauszutrennen. Und das war wirklich so, dass es richtig Handarbeitszirkel gab, wo man sich wie so eine Auftrennparty sozusagen, wo dann halt jeder was mitgebracht hat oder sowas. Und die Frauen dann da halt saßen und dann halt einfach die Goldfäden abgetrennt haben. Und am Ende wurde dann sozusagen so ein Beutelchen rumgereicht, wo die ganzen Fäden reingemacht wurden. Und dann wurde das halt sozusagen zum Golddealer der Stadt gebracht und wurde das dann halt verkauft. Und weiß nicht, ob man sich den Erlös dann geteilt hat oder man was Schönes davon gekauft hat für die nächste Party. Aber das, dieses Konzept finde ich irgendwie sehr faszinierend. Das hat sicherlich ja mit einem Nachhaltigkeitsgedanken angefangen oder mit einem Sparsamkeitsgedanken angefangen, dass man das halt nicht verschwenden möchte. Gold ist ja nun auch damals schon sehr viel wert gewesen. Und dass es dann eigentlich wie so eine Tupper-Party sozusagen dann geworden ist. Und der Witz dabei war auch noch zusätzlich, dass es tatsächlich auch Mode war, dass man sich gegenseitig mit Gold bestickte Dinge geschenkt hat, mit dem Hintergedanken, dass die Person es wieder auftrennen kann. Also es gab ja auch zum Beispiel so ein Handwerk, wo so Troddeln hergestellt wurden mit Goldfäden und so weiter oder irgendwelche Borden und so weiter. Und die wurden verschenkt, damit sie wieder aufgetrennt werden konnten. Und da fängt eigentlich das Absurde an von diesem Trend. Also ich finde immer, jeder ganz große Trend entwickelt sich irgendwann in so eine Absurdität rein, wo es dann wieder irgendwann so komisch wird, dass es dann irgendwann aufhört, zum Glück. Wo sich dann alle denken so, was haben wir getan? Ja, und da stelle ich mir persönlich jetzt so, als jemand, der sehr viel Handwerk und Handarbeit und sowas macht, stelle ich mir das vor, wie unglaublich unnütz man sich vorkommen muss als Handwerker, wenn du diese Troddeln machst und du weißt, das wird nur gekauft, damit die Leute das wieder auftrennen. Also es ist ja wie so eine Sisyphus-Arbeit. Also ich meine, es gibt sicherlich Leute, denen ist es egal. Die wollen einfach nur das Geld dafür haben, was ja auch absolut in Ordnung ist. Jeder muss ja von irgendwas leben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht unbedingt dazu geführt hat, dass die Qualität von diesen Troddeln jetzt besser geworden ist oder das Handwerk sich dadurch verbessert oder entwickelt hat, sondern dass es vielleicht sogar eher rückläufig war, dass die Troddeln dann ein bisschen einfacher zum Auftrennen gebaut wurden, damit die Damen das halt leichter hinkriegen oder weiß der Geier was. Und ja, das fand ich super spannend. Und jetzt konnte ich es endlich mal mit euch teilen, weil das würde mich auch mal interessieren, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ich habe leider auch keinen deutschen Begriff dafür gefunden. Auf Englisch heißt es Drizzling. Und ja, es gab diese Drizzling-Partys. Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Ja, und wie gesagt, das Ganze ist ja im Endeffekt aus so einem Nachhaltigkeits-Sparsamkeitsgedanken. Also früher war Nachhaltigkeit ja eher als Gedanke, wie spare ich Ressourcen, damit ich jetzt keinen Nachteil davon habe. Also da ging es ja nicht um das Thema Umwelt oder sowas, sondern es ging ja immer eher darum, wie kann ich mit weniger Ressourcen auskommen. Und sehr, sehr viele Trends oder Techniken sind ja aus diesem ursprünglichen Nachhaltigkeitsgedanken oder Sparsamkeitsgedanken entstanden. Und da gibt es zum Beispiel die Patchwork- und Quilt-Geschichte. Dann haben wir auch das ganze Kunststopfen, was sich ja auch daraus entwickelt hat, dass Menschen Löcher gestopft haben. Aber es sollte natürlich jetzt auch nicht aussehen wie bei armen Leuten oder wie bei Bettlern sozusagen. Und um sich eben das wieder schöner zu machen, hat man eben diese ganzen Kunstformen entwickelt, beim Patchwork ja ganz genauso. Genauso ist es zum Beispiel bei diesen Teppichflechten, wo man einen so einen großen Flechtzopf macht, der dann in Runden gelegt wird und dann wieder zusammengenäht wird und dadurch dann diese Teppiche entstehen. Die sind ja ursprünglich aus diesem Resteverwertungsgedanken entstanden, genau wie Patchwork auch, und nicht aus dem Gedanken, dass man jetzt hier ein cooles Objekt oder sowas macht. Sondern es ging immer darum, die Reste zu verwerten, also zu nutzen, was man schon hat, weil man eventuell an nichts anderes mehr rankam oder man sich das nicht leisten konnte, neuen Stoff oder sowas zu kaufen. Mal davon abgesehen, ich glaube, dass zum Beispiel auch die amerikanischen Siedler oder generell da, wo diese Verwertungstechniken sozusagen herkommen, die würden sich wahrscheinlich die würden wahrscheinlich aufschreien, wenn die hören würden, dass wir heutzutage neu gekaufte Stoffe dafür benutzen, um so Flickensachen zu machen oder also halt Patchworkdecken zu machen oder diese Flickenteppiche zu machen, weil das natürlich im ursprünglichen Gedanken ganz woanders herkam. Dann bleiben wir doch gleich mal beim Patchwork. Und zwar gibt es Patchwork auch schon super, super lange, weil es einfach eine Methode ist, um aus kleineren Teilen wieder ein großes zu machen. Man hat natürlich die Nähte und so weiter. Aber im Kern gab es das wohl auch schon im alten Ägypten. Und ich denke mal, das gab es auch früher auch schon. Das ist also eine ganz ursprüngliche Methode. Und wenn wir an das Patchworken von heute denken, was es heute so gibt, dann hat sich das eigentlich erst viel später in unserer Zeit sozusagen, also in den letzten paar hundert Jahren, entwickelt. Am bekanntesten ist, glaube ich, die Patchwork-Kultur sozusagen, die durch die amerikanischen Siedler entstanden ist. Davor gab es natürlich auch schon Patchwork in Europa, aber das war wohl eher in diesen adligen Kreisen, wo man dann eben die sehr teuren Stoffe nur ganz schlecht rankriegen konnte. Damals gab es ja diese ganze Geschichte mit den bedruckten Baumwollstoffen aus Indien und die durften dann nicht importiert werden und so weiter. Und hat man dann wirklich jeden kleinen Futzel, den man irgendwie kriegen konnte, um eben trotzdem zu zeigen, hey, ich habe diese teuren Stoffe benutzt, hat man diese kleinen Mini-Futzel trotzdem noch benutzt, um eben damit noch was Schönes zu machen. Denn auch damals ging es natürlich auch schon sehr viel um Statussymbole und so weiter. Ja, und bei den amerikanischen Siedlern, und das ist, glaube ich, so die Wiege des jetzigen Patchworks, die mussten natürlich mit sehr wenig auskommen, weil sie natürlich, sobald sie irgendwo angekommen sind, einfach nicht mehr viel Material von außen kriegen konnten. Also das war ja schon sehr stark begrenzt während der Kolonialisierung. Und dadurch wurde natürlich alles, was an Resten übrig blieb, also wenn man jetzt ein Kleidungsstück zuschneidet, dann bleibt ja immer irgendwas übrig. Also wenn man jetzt nicht gerade alles so mit Rechtecken macht, und vieles wurde natürlich auch so gemacht, aber man hat immer Abschnitte gehabt bei der Kleidung. Und da konnte man die Reste benutzen, aber auch wenn jetzt eine Schürze oder irgendwas, wenn das jetzt halt einfach schon so verschlissen ist, konnte man da trotzdem noch ein paar brauchbare Teile wieder raus nehmen. Und daraus ist dann das heutige Patchwork entstanden, und weil die Frauen damals natürlich auch sich mit schönen Dingen umgeben wollten, sind natürlich ganz viele verschiedene Muster entstanden, auch regional unterschiedliche Muster, und das ist natürlich dann wieder was, wo eben aus dieser Not eine Tugend gemacht wird, dass das Ganze nicht einfach nur nicht nur dafür da ist, sozusagen, um eben einen Gegenstand zu machen, sondern um einen schönen Gegenstand zu machen. Man könnte also meinen, das Ganze ist ein Trend gewesen. Und natürlich ist es zuerst so gewesen, dass es jeder für sich so gemacht hat. Aber wie das eben immer so ist, entwickeln sich irgendwann Gruppierungen und Gemeinschaften. Und so sind halt diese ganz klassischen Handarbeitszirkel entstanden, die es halt zum Beispiel auch mit diesen Auftrennen der Goldfäden auch waren, dass eben man das macht, weil man es gerne zusammen macht und nicht in seinem eigenen Kämmerlein jetzt irgendwie da so vor sich hin wurschtelt sozusagen, sondern dass der Spaß dann im Endeffekt auch darin besteht, dass man zusammen als Gruppe etwas macht. Und ob man da jetzt nun an einem Projekt zusammenarbeitet für eine andere Familie oder sowas, oder ob man jetzt jeder für sich sozusagen was macht, letztlich haben diese Trends, also zum Beispiel die Patchwork-Sachen, eben auch dazu geführt, dass eben die Gemeinschaft gefördert wird, weil halt man sich Muster austauscht oder alle machen dasselbe Muster. Das ist ja sehr ähnlich wie das, was wir heutzutage auch machen mit Stitch-Alongs, Knit-Alongs, weiß der Geier was, Näh-Alongs, wo alle zusammen an einem Projekt arbeiten, jeder für sich, und oft ist es ja auch digital, also halt nicht so direkt, dass man sich zu einem Handarbeitszirkel trifft, aber dieses Gemeinschaftsgefühl ist ein ganz großer Teil von dem Thema Trends. Und ich glaube, darin besteht auch der ganz große Reiz im Allgemeinen, warum es immer wieder Trends gibt und auch geben muss. Denn so ein Trend verbindet einfach sehr viele Menschen miteinander. Ob es jetzt nun in diesem Community- oder Gemeinschaftskontext ist oder wie es heutzutage mehr ist im übergeordneten Raum, also im digitalen Raum zum Beispiel. Oder jetzt in der Zeit davor, wo es das Internet noch nicht gab, war das ja auch viel über Zeitschriften und so weiter. Oder man hat sich dann mit Freunden oder wenn die Familie zu Besuch war, hat man ja gesehen, was jeder sozusagen hat und hat sich dann ausgetauscht. Und so haben sich die Trends ja halt in den letzten Jahrzehnten vor dem Internet sozusagen verbreitet, dass man eben das Fernsehen, Zeitschriften und so weiter hatte. Und jetzt heutzutage geht ja sehr viel über das Internet, wo eben auch Einzelpersonen plötzlich Trends lostreten können, weil sie eben Resonanz finden bei anderen Menschen. Und das ist eben genau dieser Punkt, wo ich die positive Seite von einem Trend sehe, denn Trends müssen ja an und für sich jetzt nichts Schlechtes sein. Es gibt natürlich auch negative Seiten und da gehe ich natürlich auch noch drauf ein, aber an und für sich bedeutet ja einfach nur, dass mehrere Menschen oder viele Menschen dieselbe Sache machen oder eine ähnliche Sache machen. Also dass eben so eine Idee so interessant genug ist, dass viele Leute das machen wollen. Also genau so begeistert, wie die Damen damals die Goldfäden von den Jacken ihrer Vorfahren aufgetrennt haben. Und genauso viel Enthusiasmus und Inspiration, wie die amerikanischen Siedlerinnen aus dem Nähen von Patchworkdecken mit anderen Mustern und Farben und so weiter ziehen. Genauso viel Enthusiasmus entwickeln wir eben auch, wenn wir bestimmte Sachen sehen, die einfach cool finden oder wenn wir jemanden gefunden haben, der einen ähnlichen Geschmack hat wie wir oder der vielleicht dem Ideal entspricht, was wir auch gerne sein möchten, sodass man sich einfach verbunden fühlt miteinander. Mir geht es zum Beispiel auch oft so, dass wenn ich irgendwo eine Roomtour sehe und selbst wenn das Haus komplett anders eingerichtet ist als das, was ich habe, wenn ich da irgendwo etwas sehe, was ich auch habe, wie jetzt zum Beispiel ein Kerzenständer oder irgendein Teppich oder die berühmte IKEA-Korblampe zum Beispiel, die überall hängt, die hängt jetzt bei mir nicht, aber wenn ich irgendwas entdecke, was ich auch habe, fühle ich mich automatisch verbundener. Genauso wie wenn ich jetzt sehe, dass die Person eine Katze hat, assoziiere ich direkt mit der Person bestimmte Sachen, sodass ich auch eine gewisse Verbindung jetzt spüre. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Trends zu tun, aber das ist ja so ein Stück weit wahrscheinlich die Psychologie dahinter. Ich bin jetzt kein Psychologe, von daher kann ich das nicht sagen. Aber das ist eben so das, was ich mir dabei denke, dass das im Kopf irgendwo so ein Netz an Gemeinsamkeiten sozusagen bildet zu der Person, die wir jetzt gerade sehen. Und das Ganze muss noch nicht mal jetzt bewusst gemacht werden. Also ich glaube, die wenigsten Leute machen Dinge jetzt unbedingt, weil das gerade im Trend ist oder sowas. Ich denke, man wird einfach so oft damit konfrontiert mit bestimmten Sachen, dass man das Gefühl hat, das machen jetzt gerade alle und eigentlich ist es ja auch ganz cool und dann mache ich das jetzt halt auch. Und das ist, glaube ich, also bei manchen wahrscheinlich schon, aber ich denke, die meisten sehen einfach was Schönes, was ihnen gefällt und machen das dann einfach mit oder nach. Nachmachen finde ich jetzt ein bisschen böses Wort, weil eigentlich im Endeffekt ist es ja ein Mitmachen. Man hat ja jetzt als Privatperson keinen kommerziellen Nutzen davon, wenn man etwas mitmacht. Deshalb finde ich das Wort Nachmachen an der Stelle auf der privaten Schiene ein bisschen deplatziert. Aber mitmachen, finde ich, ist ein sehr viel schöneres Wort, auch vor allem in Bezug auf Trends. Denn wenn ein Trend schon da ist, dann ist es ja nicht so, dass man jemandem die Idee klaut oder sowas, sondern es ist halt wirklich in dem Moment einfach so eine Welle, die durch die Gesellschaft oder durch eine bestimmte Personengruppe einfach so durchschwappt und dann irgendwann wieder weg ist. Nun gibt es ja Menschen, die sich selber nicht darin sehen, dass sie irgendwelche Trends mitmachen. Aber ich denke, dass niemand sich so wirklich komplett loslösen kann von Trends. Denn klar, es gibt so diese Mainstream-Trends, wie zum Beispiel die Pailletten-T-Shirts oder fällt mir jetzt gerade die Schlaghosen, weiß ja gar nicht was. Es gibt so Sachen, klar, die jetzt so eine Riesenwelle schlagen. Da gehe ich voll mit. Also da macht natürlich nicht jeder alles mit. Wozu auch? Es muss ja immer zu einem auch passen. Aber gerade auch im kleinen Rahmen denke ich, dass da viele Trends sind, die jeder unbewusst mitmacht. Wie jetzt zum Beispiel in der Ökoschiene sozusagen, wo ich mich ja so ein Stück weit auch mit reinzähle, weil ich ja halt auch auf Nachhaltigkeit achte und ökologische Bauweise und so weiter. Da sind viele Trends, die einen Gegenpol sind zu dem, was ein Mainstream-Trend jetzt wäre. Aber innerhalb dieser Branche sozusagen ist es trotzdem ein Trend, wenn man seine Wände mit Lehm verputzt zum Beispiel oder wenn man Wandlasuren benutzt oder viel mit Holz macht und so weiter. Es ist ja trotzdem eine Bewegung innerhalb dieser Gruppierung sozusagen. Das ist natürlich eine viel kleinere Gruppe als alle Menschen jetzt sozusagen. Also doch ein viel kleinerer Trend als dieser Mainstream-Trend. Jetzt kann ich das Wort schon gar nicht mehr aussprechen. Aber trotzdem ist es eine Strömung innerhalb dieser Nische oder dieser Branche sozusagen. Und deshalb, glaube ich, betrügt man sich ein Stück weit selber, wenn man sagt, man ist so ausgenommen von Trends. Denn auch Menschen, die Mainstream-Trends folgen, folgen ja nur ausgewählten Trends. Man kann ja nicht allen folgen. Und dementsprechend findet ja auch da eine Auswahl statt, die eben zu einem ein Stück weit auch passt. Also man resoniert ja nicht mit allem. Bestes Beispiel ist ja zum Beispiel der Minimalismus-Trend und jetzt eben dieser Gegentrend, wo jetzt das Maximalistische wiederkommt. Jemand, der minimalistisch war und das vielleicht auch deshalb gemacht hat, weil das ein Trend geworden ist, der springt ja jetzt nicht plötzlich auf den Maximalismus-Trend auf. Also wenn man sich mit dem Minimalismus wohlgefühlt hat, dann fängt man doch nicht an, plötzlich alles über den Haufen zu werfen und das in das nächste reinzuspringen. Also ich glaube, da wird manchmal auch ein bisschen übertrieben, wenn Trends kritisiert werden. Denn ich glaube, dass es die wenigsten sind, die wirklich so wirklich von Trend zu Trend so krass hopsen. Eine Sache ist allerdings schon bedenklich und das muss ich ganz ehrlich auch kritisieren. Und das ist, wenn ein Trend dafür sorgt, dass sehr viel Müll entsteht. Denn wenn wirklich zu viel innerhalb von Trends gearbeitet wird, dann bedeutet das in der Regel, dass man etwas anschafft und etwas anderes eventuell dann entsorgt wird. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine Beleuchtung ändern möchte, weil ich plötzlich meine Lampen nicht mehr toll finde, weil irgendjemand einen neuen Trend vorgeschlagen hat und in 2-3 Jahren sind dann auf einmal wieder andere Lampen in, dann bedeutet das ja, dass die alten Lampen entweder, also weggegeben werden. Entweder werden sie entsorgt oder sie werden verteilt oder sie landen irgendwo in der Lagerung im Keller oder weiß der Geier was. Aber das finde ich halt nicht so dolle, wenn dann eben einfach so massiv in eine Richtung gegangen wird und dann nach 2 Jahren wieder in die nächste Richtung oder nach einem Jahr und das Ganze dann eben rausfliegt. Und das ist ja auch das ganz große Problem in Richtung Fast Fashion. Wenn es dann halt im DIY und im Handarbeitsbereich ähnlich ist, dass zum Beispiel bestimmte Garne einfach so krass getrendet werden, die aber objektiv betrachtet einfach so speziell sind, dass sie halt in 1-2 Jahren nicht mehr so in sind einfach. So beim Stricken zum Beispiel gibt es ja sehr viele Strickgarne, die so richtig krasse Spezialgarne sind. Ich weiß ja, in der Möbelbranche sind ja jetzt gerade diese ganzen Bouclé-Sachen, also dass es dann dieses Flockige sozusagen hat. Und das gibt es ja auch als Strickgarn. Eine Zeit lang war es zum Beispiel total in so flauschige Pullover zu machen, aber halt schon fast eher, dass es so wie Haare aussieht, so wie bei nicht Shrek, sondern wie hieß das nochmal, Monster AG. Wie ich hatte so einen Pullover auch, den hätte ich mir niemals selber gekauft, aber als Kind hat man ja meistens keine Wahl. Da haben wir als Kinder von meiner Oma so eine flauschigen Pullover gekriegt, aber halt jetzt nicht so kuschelig flauschig, sondern halt mit dieser Haaroptik irgendwie, wie dieser große rot blaue mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, er hieß nicht mehr Sid. Dieses große Monster in Blau bei Monster AG. Er hatte so lange Haare Und genau so sahen diese Pullover auch aus. Und jeder von uns drei Geschwistern sozusagen hatte einen nur in einer anderen Farbe. Und wenn du die einmal gewaschen hast, dann waren die eigentlich schon wieder hinüber und so weiter. Und das ist halt wieder so ein, klar, das ist jetzt so ein Modetrend. Aber so eine Sachen passieren natürlich auch in der Strickwelt, in der Nähwelt, wo einfach bestimmte Materialien benutzt werden, die einfach nicht so smart sind. Die einfach dem Test der Zeit nicht standhalten können. An und für sich finde ich Trends, wie gesagt, nicht so dramatisch, aber ich habe beobachtet, dass sobald es zu sehr kommerzialisiert wird, also sobald der Mainstream sozusagen aufspringt, ist der Moment eigentlich vorbei, weil das dann einfach immer absurder wird. Also da gab es ja zum Beispiel diese Wendepailletten-T-Shirts. Das fing halt ganz harmlos mit diesen T-Shirts an, aber es springt dann über, wo die Industrie sozusagen versucht, diese Nachfrage oder dieses Interesse an dem Material versucht zu übertragen auf noch andere Produkte, damit eben das nicht nur T-Shirts sind. Und das führt dann eben ganz oft dazu, dass Kombinationen entstehen, die einfach absolut sinnfrei sind oder die da einfach nicht mehr so wirklich einen Platz haben und so absurd werden, wie das Auftrennen der Goldfäden dann zum Beispiel von Sachen, die extra dafür hergestellt werden. Und da zählen für mich zum Beispiel in der DIY- und Baubranche, wo ich mich ja sozusagen bewege, sehr viel. Da sind das halt dann auch wirklich so Stilblüten, wo eben eine schiebescheunend Tür sozusagen, dieses Element aufgegriffen wird, diese Barndoor, Sliding Barndoor, und die wird dann einfach an Schränke rangehauen, wo man sich so fragt, klar, jetzt so, das hat schon einen gewissen Stil, aber halt, warum? Es ist halt manchmal auch ein bisschen unpraktisch, wenn man dann diese Schiene oben drauf hat. Warum sollte jetzt meine TV-Konsole oder meine Kommode halt diesen Schiebemechanismus mit den Rollen und so weiter haben, um die Tür aufzumachen sozusagen. Das ist halt, ich denke mal, es kommt so ein bisschen aus diesem Gedanken heraus, dass man eben auch im kleinen Rahmen, wenn man jetzt halt eine Mietwohnung hat, dann ist es halt schwierig, sich so eine Schiebetür da anzubauen, dass man dieses Element, was man vielleicht im Großen so gerne mag, dann halt wenigstens im Kleinen haben kann oder irgendwas. Und ja, ich weiß, ich mache mich da jetzt gerade ein bisschen drüber lustig, weil das halt meiner Meinung nach auch einfach so ein bisschen eine komische Kombination ist. Wenn du sowas hast, bitte versteh das jetzt nicht als Kritik an dir oder sowas. Das ist einfach meiner Meinung nach, nach meinem Geschmack, einfach völlig überflüssig. Das heißt aber nicht, dass ich dich jetzt dafür verurteile, dass du sowas gekauft hast oder sowas. Also ihr glaubt gar nicht, was ich hier alles rumstehen habe, wo ich im Nachhinein denke, was habe ich mir denn dabei gedacht? Also bitte, bitte seht das nicht als Angriff an euch. Jeder darf seinen eigenen Geschmack haben und jeder darf das kaufen, was er möchte. aber ja, wie gesagt, um beim Thema zu bleiben, sobald diese Kommerzialisierung anfängt oder immer fortgeschrittener wird, wird immer absurder, was mit diesem Trend gemacht wird, weil eben so viel Geld versucht wird, damit zu machen wie möglich. Und ich glaube, das ist dann wirklich so der Punkt, wo man dann für sich als Konsument oder als Privatperson einfach auch schauen muss, ja, ist es jetzt sinnvoll, das zu machen, oder ist es Kunst oder kann das weg, so nach dem Motto, ne? Das ist natürlich auch für jeden die eigene Entscheidung, aber das ist so meine Beobachtung, dass eben mit dem Geldverdienen ein Trend sehr verschwenderisch und unnütz wird. Und da kommen wir auch schon zu diesem Thema, wie kann man jetzt mit Trends umgehen oder was wünsche ich mir für den Handarbeits- und DIY-Bereich. Es gibt halt so viele DIY-Projekte, die, wenn man mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, einfach wirklich absoluter Unsinn sind oder teilweise auch gefährlich. Also gerade im DIY-Bereich ist es sehr viel, dass einfach nur des Contents willens sehr viel rausgeballert wird quasi und gar nicht unbedingt sich die Zeit genommen wird, um das zu testen, ob das wirklich funktioniert. Weil gerade wenn es jetzt nicht einfach nur ein Dekorationsobjekt ist, denn mit Dekorations- und Kunstobjekten, da hat man natürlich die komplette Freiheit. Also da muss man auf so wenig Sachen achten, das ist jetzt nicht so dramatisch. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche giftigen Inhaltsstoffe oder sowas benutzt, die man dann regelmäßig einatmet, das war wieder eine andere Geschichte. Aber so allgemein, wenn man etwas macht, was in Benutzung ist, wie jetzt Kerzenhalter und so weiter, dann muss da eine gewisse Praktikabilität schon vorhanden sein, damit das Ganze funktioniert. Und bei manchen Content-Creatoren sozusagen habe ich dann schon manchmal den Eindruck, dass das Projekt sozusagen gerade fertiggestellt ist. Es wurde jetzt vielleicht für das Video einmal die Kerze angezündet oder weiß ja was. Und dann wird das Video schon hochgeladen, ohne dass es in irgendeiner Form irgendwie einen Praxistest sozusagen standhalten musste. Oder vielleicht wurde die Vase nie mit Wasser gefüllt, sondern da ist einfach nur ein frischer Strauß reingemacht worden. Und wenn man Wasser reinmachen würde, würde einem vielleicht auffallen, dass es mit diesem Material, was man benutzt hat, gar nicht funktioniert oder sowas. Dieser Praxistest, der findet gar nicht mehr statt, weil natürlich diese Schnelllebigkeit auch in dieser Handarbeits- und DIY-Branche dazu führt, dass viele diesen Druck haben, immer wieder mehr und mehr zu machen. Und das darf man halt als jemand, der sich diese Videos anguckt, niemals vergessen, dass es sein kann, dass dieses Teil nie den Zweck erfüllt hat, für den es eigentlich gemacht wurde. Man sieht vor allem in so einen Videos oder Fotos und so weiter, sieht man auch nicht, wie das Ding riecht. Manchmal werden Materialien benutzt, die man einfach im Innenraum gar nicht benutzen sollte. Bestimmte Aufschäumgeschichten oder zum Beispiel auch irgendwelche Folien, die dann in dem Ofen gemacht werden, die auch Weichmacher ausdünsten und danach wird dann das Essen drin gekocht, gebacken. Oder wenn Töpfe benutzt werden, die man auch zum Kochen nimmt für irgendwelche Färbesachen. Selbst mit Naturfarben ist es so, dass bestimmte Beizstoffe und so weiter, dass das auch teilweise giftig ist. Also man muss schon so ein gewisses Sicherheitsempfinden auch mal so ein bisschen nachchecken oder halt auch als Content-Ersteller sind wir ja auch so ein, also sollten wir auch ein bisschen mehr darauf achten, darauf hinzuweisen, welche Sicherheitsgeschichten relevant wären. Vielleicht hat man sich aber selber damit auch noch nicht beschäftigt oder weiß gar nicht, wie gefährlich das sein kann, weil man das nicht so auf dem Schirm hat. Also ich glaube, da besteht noch sehr viel mehr Bedarf danach, wirklich zu gucken, ist das jetzt wirklich eine gute Idee oder sieht das jetzt nur schön aus? Und das fehlt mir ganz oft bei bestimmten Videos, wo es nur darum geht, vor allem in diese ganze Deko-DIY-Geschichte. Aber natürlich auch in den Handarbeiten gibt es das natürlich ganz genauso. Deshalb finde ich das total super, wenn eben so eine DIY-Leute oder auch Handarbeitsleute nachträglich nochmal alte Projekte reviewen sozusagen, also ihre eigenen Projekte nochmal anschauen, zum Beispiel, was sie halt im letzten Jahr alles gemacht haben oder in diesem Jahr alles gemacht haben und dann nochmal drauf gucken und dann halt nochmal ihre Erfahrungen mit diesem DIY dann nochmal wiedergeben, weil das ja quasi dann dieser Langzeittest ist. Hat die Farbe jetzt wirklich gehalten? Benutzt man das Ding jetzt wirklich oder ist es voll unpraktisch, weil da immer die Kerze abfällt oder die Trockenblumen in dem Kerzenhalter immer anbrennen, wenn man versucht, die Kerze anzuzünden? Ich kriege immer eine Krise, wenn, also das ist, wie gesagt, das ist halt mein persönliches Sicherheitsempfinden. Ich würde halt, ich habe schon bei einem Weihnachtskranz voll Schiss, dass dieser Weihnachtskranz anfängt zu brennen, weil ich weiß, wie schnell trockene Tannennadeln brennen. Aber der Gedanke, ein Glas, wo eine Kerze reinkommt, mit Trockenblumen, die auch noch so drüber gehen, zu bekleben und so schön das auch aussieht. Ich hätte immer Angst, dass irgendwie, wenn ich gerade versuche, die Kerze anzuzünden, also die Kerze muss ja noch nicht mal in Reichweite davon sein, aber ich muss die ja irgendwann anzünden, dass ich dann irgendwie daneben komme kurz und dann macht pff, weil einfach die Trockenblumen brennen halt einfach super schnell. Es ist einfach Stroh. Und ich habe einfach schon zu viele Sachen gesehen hier in unserem Hauskontext, wo ich wirklich einen Respekt davor gekriegt habe, wie schnell trockene Sachen wirklich sich anzünden können, dass ich das persönlich für mich niemals machen würde. Wie gesagt, das ist im Endeffekt für jeden selber eine Entscheidung, die man für sich fällen muss. Aber ich glaube schon, dass es manchmal gut wäre, wenn auch im Video ein bisschen mehr darauf hingewiesen wird, in welchem Kontext man das benutzen sollte und worauf man ein bisschen achten sollte. Ja, aber wie gesagt, ich finde das immer super, wenn Leute nochmal ein ehrliches Feedback zu ihren eigenen Sachen geben, einen Ihre Testergebnisse sozusagen? Hat sich das bewährt oder auch nicht? Was würden Sie vielleicht anders machen oder was haben Sie vielleicht noch geändert an dem Teil, damit es dann funktioniert hat? Das sind ja alles Sachen, man muss das ja alles gar nicht so negativ sehen, dass man sich da irgendwie runterzieht oder sowas, sondern einfach, dass man eben merkt, okay, gut, das funktioniert nicht, also mache ich das jetzt beim nächsten Mal so. Und diesen Denkprozess und diesen Analyseprozess, den kann man ja auch durchaus teilen. Und ich sage deshalb, dass es mutig ist von diesen Content-Creatern, weil ich genauso weiß, wie hart in den Kommentaren teilweise damit umgegangen wird, wenn man sich einen Fehler eingesteht, weil einfach Menschen unglaublich gerne Schadenfreude auch entwickeln. Und das finde ich sehr schade, weil das eben auch dazu führt, dass man überhaupt keinen Bock darauf hat, zuzugeben, dass man, dass das nicht so eine gute Idee war oder sowas. Wenn man dann halt mehrere Kommentare kriegt, die dann sagen, ja, das hättest du ja gleich wissen müssen. Oder wie blöd muss man sein, um das nicht sofort zu sehen. Und das finde ich halt, finde ich immer ein bisschen schade. Und wenn ihr so ein Video mal seht und ihr habt so einen Gedanken, hey, so, ja, das hätte man jetzt sofort sehen können, dann versucht es vielleicht netter zu formulieren, als zu sagen, ja, du bist ja blöd. Weil das einfach, wenn mehr Authentizität und Verletzlichkeit und Fehler eingestehen gewünscht ist im Internet, dann sollte man das auch eher belohnen und nicht auf diesen Personen drauf rumhacken, ist meine Meinung. Ansonsten lernt diese Person, die sich eben verletzlich zeigt, sehr schnell, dass sie die Mauer wieder hochfahren muss und sich nicht verletzlich zeigen darf, weil sie sonst die ganze Zeit nur auf den Deckel kriegt. Und ja, das ist nochmal mein Appell. Zum einen, macht mehr solche Videos, wo ihr zeigt, was funktioniert hat und was nicht. Und auf der anderen Seite als Zuschauer, bitte überlegt euch doch nochmal, ist es jetzt wirklich wichtig, der Person eins reinzuwürgen oder hält man einfach mal die Klappe? Muss man das wirklich zum Ausdruck bringen? Oder wie kann man es so formulieren, dass es einen Mehrwert hat für irgendjemanden? Ansonsten ja, bringt man einfach nur negative Sachen in die Welt und das finde ich persönlich immer nicht so den besten Ansatz. Ja, was kannst du also tun, damit du nicht auf so eine komischen Trends reinfällst, die ja, dir nicht wirklich was bringen oder sogar schaden? Ich würde mir immer ein bisschen Zeit lassen, bevor ich das starte. Also ich neige ja auch zu Übersprungshandlungen und kaufe dann auf einmal alles ein für ein Projekt, was ich gerade erst gesehen habe. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, mir Sachen so aufzuschreiben, dass man nochmal eine Nacht drüber schläft oder einfach das erstmal so ein bisschen abspeichert irgendwo. Da ist ja auch zum Beispiel Pinterest eine ganz gute Sache. Also wenn man wirklich so eine ernsthafte Liste sozusagen hat von Sachen, die man wirklich gerne mal ausprobieren möchte, dass man das zum Beispiel sich als Pinterest-Board macht. Oder es gibt ja auch so verschiedene Notiz-Apps oder sowas. Oder einfach mit einem Notizbuch. Ich habe hier auch meinen Pomora-Kalender sozusagen. Da schreibe ich auch viele Ideen rein, aber halt auch so Projekte, die ich gerne mal machen möchte, die ich woanders gesehen habe. Und das einfach wirklich ein bisschen Zeit drüber fließen lassen. Weil diese Begeisterung, die so einen Trend hervorruft, die ist halt so ein bisschen ansteckend. Und die sorgt eben dafür, dass man so reingezogen wird in diese Welle oder in diesen Strudel und es unbedingt möchte, weil man es halt überall sieht. Und das sorgt eben oft dazu, dass das kritische Denken so ein bisschen abgestellt wird. Und in dem Moment, in dem man aus dieser emotionalen Welle so ein bisschen raus ist, weil man drüber geschlafen hat oder eine Woche drüber oder sich vielleicht mit jemand anderem drüber unterhalten hat, dann klingt das so ein bisschen ab und man kann das so ein bisschen aus der Beobachterperspektive sozusagen betrachten und kann halt wirklich evaluieren, möchte ich das jetzt wirklich? Also passt es zu mir? Passt es zu meiner Umgebung? Passt es zu meinen Bedürfnissen? Da ist halt manchmal bei diesen Trends, weil das ja auch dann immer in einem schönen Setting fotografiert wird und man assoziiert ja dann bestimmte Lebensweisen oder bestimmte Ästhetik mit bestimmten Sachen. Ästhetiken sind ja auch nochmal eine ganz andere Schiene, an Trends sozusagen, wo ja so ein ganzer Lifestyle nochmal rüber transportiert wird. Aber wenn dein jetziges Setting nicht so ist, deine Umgebung nicht so ist, wie das, was du da auf dem Bild siehst, dann passt dieser Gegenstand, den du dir da bastelst, vielleicht überhaupt gar nicht rein. Und dann stellst du dir das hin, erwartest, dass deine Wohnung so aussieht, Aber eigentlich hast du einfach nur einen aus dem Zusammenhang gerissenen Gegenstand da platziert. Und klar, wenn du natürlich mehreres in Sachen in der Richtung machst, jetzt zum Beispiel beim Makramee, wenn du da jetzt halt eine Blumenampel und einen Wandbehang und hier nochmal was und da nochmal was, dann entsteht natürlich auch so ein gewisser durchgehender Faden. Aber wenn du immer so unterschiedlichste Trends aus verschiedensten Bereichen sozusagen machst, dann entsteht dieser zusammenhängende Faden gar nicht so richtig. Klar ist es absolut okay, Dinge zu machen, weil sie Spaß machen. Dafür sind Hobbys ja letztlich auch da. Man muss aber dann schon immer auch so ein bisschen gucken. Also in der Regel hat man nicht unbegrenzt Platz und auch nicht unbegrenzt Geld. Ja, liest dir vielleicht auch mal die Kommentare unter so einem Post oder so einem Video durch. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das schon probiert haben oder eben Bedenken äußern wegen irgendwelchen Sicherheitsdingern, sodass man dann nicht einfach nur auf dieses, oh ja, das ist aber toll geworden, guckt, sondern wirklich auch, okay, das sind objektiv betrachtet wirklich Bedenken oder Skepsis, die eben da sind. Und dann kann man für sich eben gucken, trifft das jetzt auf mich zu oder nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel keine Haustiere und keine Kinder habe, dann habe ich ja eine ganz andere Umstände für meine Dekoration, als wenn ich eben Haustiere oder Kinder habe. Weil zum Beispiel viele von diesen Kerzengeschichten, ich bleibe mal im Beispiel mit den Kerzenleuchtern, ich habe Haustiere, die wirklich gerne Sachen irgendwie umschmeißen oder irgendwo gegenrempeln, weil die gerade irgendwie über irgendwas rüberrennen. Das heißt, bestimmte Dekorationssachen fallen bei mir einfach komplett raus, weil ich weiß, die Katzen schmeißen das runter oder machen das kaputt oder spielen damit. Zum Beispiel so kleine Kiefernzapfen. Kiefernzapfen? Heißen die Kiefernzapfen? Kienäpfel. So. Jetzt musste ich aber überlegen. So Kienäpfel hatte ich mal als Weihnachtsdekoration auf so eine kleine Platte gemacht, auf so einen kleinen Teller mit noch so anderen Sachen. Naja, was meint ihr denn, was die Katzen mit diesen Kienäpfeln gemacht haben? Die haben die halt runtergeschubst und haben sich einen Gaudi gemacht, das durch die ganze Bude zu schubsen. Von daher, sieht bei anderen schön aus, aber bei uns hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Und dasselbe ist halt bei vielen Sachen, die mit Kerzen so zu tun haben. Ich kann nirgendwo, also eine Kerze muss bei mir richtig gut fest sein, wenn die einfach nur so, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass die umfällt, dann wird die bei uns umfallen, weil zum einen Katzen und zum anderen bin ich auch leider eine Person, die es ständig schafft, irgendwo gegen zu rempeln. Also ich renne immer gegen Tischkanten oder irgendwelche Schrankteile oder weiß der Geier was. Jetzt nicht so voll ran, aber natürlich immer mit dem Oberschenkel in die Kante, also in die Ecke rein. Und dabei kann natürlich was umfallen, wenn es eine brennende Kerze ist und du hast dann da lauter Trockenblumen außenrum drapiert, dann hast du halt ein schönes Indoor-Feuer. Aber dann ist es vielleicht nicht unbedingt das, was du dir von deiner Deko erhofft hast. Bei Kommentaren muss man mit dazu sagen, dass oft auch überdramatisiert wird in Kommentaren auf Videos. Also nicht immer ist das wirklich so übertrieben gefährlich oder so übertrieben schwer oder sowas. Das muss man auch mit im Hinterkopf behalten. Meistens reagieren ja dann auch YouTube-Kanäle und so weiter auch darauf, dass sie dann halt nochmal klarstellen, hey, ich habe das so gemacht, weil. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch immer ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass man hinterfragt, ein bisschen skeptisch ist, ob das jetzt, was könnte sein, dass das mich stört. Also zum Beispiel eine Sache, die mich von vielen DIYs abhalten würde, wäre zum Beispiel diese Sache, okay, kann ich das gut entsorgen, wenn, oder rückgängig machen, wenn es mir nicht mehr gefällt. Weil ich sag mal, als jemand, der auch sehr gerne umdekoriert und umbaut und so weiter, alle paar Jahre, ist das schon ein relevanter Faktor, weil ich weiß, dass dieser Gegenstand sehr wahrscheinlich nicht 10, 20 Jahre bei mir jetzt in der Wohnung bleiben wird. Und gerade wenn das so große Projekte sind, da denke ich zum Beispiel an diesen auf TikTok viral gegangenen Spiegel, wo so Moos drauf gemacht wird. Aber das wurde, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das mit Fake-Moos gemacht wurde. Ich hoffe nicht mit echtem, weil das sieht, glaube ich, relativ schnell ziemlich oll aus, weil das Moos ja vertrocknet und dann wird es halt braun. Ich glaube, das wurde aber mit Bauschaum oder sowas gemacht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Könnt ihr mir ja mal mich mal aufklären in den Kommentaren, wenn ihr wisst, wie das ging. Aber da wurde quasi dann so ein großer Spiegel und du hast dann da lauter Schaum drauf, der dann halt wie Moos angemalt ist und diese Textur so ein bisschen hat. Und da weiß ich nicht, wie gut man das wieder abkriegt, wenn man jetzt dann keinen Bock mehr drauf hat. Und der Punkt wird irgendwann definitiv kommen, wo man keinen Muss-Spiegel mehr haben möchte oder den Spiegel nochmal anderweitig umbauen möchte, weil der nächste Trend da ist. Und da ist eben so der Punkt, das würde mich wahrscheinlich persönlich jetzt davon abhalten. Und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Faktor, der vielleicht öfter mal im Hinterkopf behalten werden könnte. Denn das ist eben genau dieser Punkt, ab wann so ein Trend eben wirklich schädlich ist für die Umwelt letztlich. Und klar, das ist nicht für jeden ein Thema. Und das ist halt dann auch so. Also ich bin jetzt nicht hier, um hier jemanden irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen oder sowas. Für mich persönlich ist das einfach nicht akzeptabel. Für mich persönlich, wie gesagt, ich ziehe ja meine Konsequenzen aus meinen Prioritäten und dementsprechend würde ich jetzt so einen Spiegel aus Bauschaum nicht unbedingt machen, selbst wenn mir jetzt diese Moosoptik gefallen würde, einfach weil ich weiß, dass es irgendwann, ich muss irgendwann alles mühsam abpulen muss oder es kommt halt direkt in den Müll, was auch schon wieder schwierig ist, versucht mal einen Spiegel irgendwo loszuwerden, einen großen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Trends, wo es nur darum geht, ein Deko-Objekt zu machen. Da ist es tatsächlich auch so, wie ich das jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Podcast, glaube ich, erwähnt habe. Da hat man so viel künstlerische Freiheit. Da geht es nicht darum, dass es irgendwie praktisch ist. Höchstens darum, dass man vielleicht nicht zu viele giftige Inhaltsstoffe benutzt. Also gerade bei Sachen, die man eher in der Konstruktion benutzt, also auf Baustellen oder sowas, wie Bauschaum oder sowas oder Folien, wo eben normale Haushaltsgegenstände benutzt werden, um das herzustellen, aber es eigentlich um relativ giftige Sachen sich handelt. Da wäre ich jetzt echt vorsichtig. Ich persönlich jetzt. Aber ich bin da einfach allgemein ein bisschen skeptisch. Ist euch vielleicht aufgefallen, was bestimmte Sachen angeht. Auch so Kleber und irgendwelche Epoxidgeschichten, wo ich mir immer nicht ganz so sicher bin, ob da auch der Arbeitsschutz manchmal so hochgehalten wird. Ich bin zwar im Arbeitsschutz auch nicht so super gut, aber ich glaube, gerade was so Chemikalien angeht, muss man da schon manchmal auch ein bisschen mehr drauf achten, was man da alles so in seinen Wohnraum reinnimmt. Weil ich glaube, das wird auch viel unterschätzt, gerade so in Bezug zum Beispiel auf Epoxidharz. Das ist ja nochmal so eine ganz andere Geschichte, die jetzt im Handarbeitsbereich jetzt nicht so viel Anwendung findet, aber im DIY-Bereich schon, dass da zum Beispiel immer mit Atemschutz gearbeitet werden sollte und so eine Sachen, weil das einfach wirklich starke Ausdünstungen sind, die dazu führen kann, dass man Langzeitschäden hat. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Trends werden immer ein Bestandteil unserer Gesellschaft bleiben. Wie viel wir uns jetzt nun in den nächsten Jahrhunderten von der Wirtschaft und von dieser ganzen Marketingmaschinerie der großen Firmen jetzt unbedingt eintrichtern lassen wollen, wie viel wir jetzt Trends folgen und welchen unsinnigen Trends wir folgen, die vielleicht sogar noch richtig massiv schädlich sind für uns oder für die Umwelt. Das ist wieder die andere Frage. Aber an und für sich sehe ich Trends gar nicht so problematisch. Und ich finde es auch, wie gesagt, ganz schön, wenn man eben auch etwas hat, was jemand, den man im Internet sieht und mit dem man sich ein bisschen verbunden fühlt, durch die Internetstrippen und das Wi-Fi hindurch, wenn man auch sowas hat. Und ich kann das absolut nachvollziehen, wie eben ja, diese Begeisterung dieser Trendwelle einfach einen so ein bisschen mitreißt. Und das ist absolut in Ordnung und es ist auch ein schönes Gefühl. Wichtig ist eben nur, dass wir im Hinterkopf behalten, dass wir nicht jedem Gefühl automatisch folgen müssen, sondern dass es eben an uns ist, auch mal zu reflektieren und zu gucken, das lasse ich jetzt einfach mal. Oder das mache ich jetzt mal mit jemand anderem zusammen, sodass man sich die Materialien zusammenkaufen kann. Manchmal ist es ja auch wirklich mit neuen Materialien verbunden und dann hat man dann Dutzende angefangene Packungen von irgendwas, was sich nicht lange hält oder sowas. Gerade bei diesen ganzen Klebersorten und so weiter ist es ja auch ganz oft, dass die dann eintrocknen oder bei Farben genauso. Ob man da das nicht vielleicht wirklich mehr wie so einen Handarbeitszirkel für sich im Freundeskreis macht, wo man verschiedene Sachen mal ausprobiert und die Mengen dann untereinander geteilt werden können, sodass man da einfach nicht so viel Reste auch immer übrig hat, was dann halt immer wieder dann letztlich dann doch im Müll landet zum Beispiel. Und ihr merkt, für mich ist eigentlich das große Thema an dieser Geschichte einfach wirklich diese Auswirkung auf die Umwelt. Und Das sehe ich tatsächlich im DIY-Bereich auch, im Handarbeitsbereich auch sowieso. Und zum Thema Nachhaltigkeit in den Handarbeiten werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen. Eigentlich sollte dieses Video ein Nachhaltigkeitsvideo werden, aber irgendwie hat sich der Trendgedanke dann doch durchgesetzt, sodass ich mir dachte, ich mache jetzt erstmal dieses Thema Trend und spreche dann beim nächsten Mal vielleicht über das Thema Nachhaltigkeit und Handarbeiten. Und jetzt seid ihr dran. Ich würde mich total darüber freuen, wenn ihr mir mal in den Kommentaren schreiben würdet, welche Trends für euch die absoluten Flops waren oder welche für euch richtig gut funktioniert haben. Also gerade im Handarbeit- und DIY-Bereich gibt es ja wirklich viele Projekte, die sich so in den letzten paar Jahren so gezeigt haben. Ein Flop, den ich nachgemacht habe, waren tatsächlich diese Kerzen zum Eintunken, wo dann die Farbe so war. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber das sah alles nicht so aus. Es war so eine sehr dicke Schicht von dem Wachs. Also wahrscheinlich war das Wachs ein bisschen zu kalt oder sowas, sodass ich halt diese Dip-Dye-Kerzen, dass die irgendwie nicht so schön aussahen, wie das auf den Fotos aussahen. Also vielleicht sahen ja die auf den Fotos auch so aus, aber die Ausleuchtung war schöner. Aber auf jeden Fall war das etwas, was bei mir überhaupt nicht gut funktioniert hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!